10 Monate hatte die Mannschaft von Joachim Löw kein Spiel mehr bestritten. Gegen Spanien ist die DFB-Elf dann aus dieser Pause zurückgekehrt. Für den Verband selbst ist das wichtig, denn die Nationalmannschaft ist die drittgrößte Einnahmequelle. Ohne Spiele drohen dem Verband finanzielle Schwierigkeiten. Da wird dann selbst die zweite Auflage der eigentlich unbeliebten Nations League gern genommen. Selbst wenn das Spiel in Stuttgart ohne Fans stattgefunden hat und mit einem späten Dämpfer ausgegangen ist. Philipp Hofmeister mit dem Spielbericht.
Nur wenige Sekunden trennten die deutsche Fußballnationalmannschaft vom perfekten Start ins neue Länderspieljahr. Dank Timo Werner, der kurz nach dem Seitenwechsel zur Führung traf, träumte die DFB-Elf lange von einem Auftaktsieg gegen bemühte, aber viel zu harmlose Spanier. Nichts deutete auf einen späten Ausgleich hin, bevor genau dieser dann doch noch fiel, und zwar tief in der Nachspielzeit mit dem allerletzten Angriff. Die deutsche Abwehr verteidigte ein einziges Mal nicht konsequent genug. Gaya musste für die Spanier aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Ein ärgerliches Ende für das Team von Bundestrainer Joachim Löw, das lange kein überragendes, aber nach fast 300 Tagen Pause sehr ordentliches Länderspiel gezeigt hatte und sich selbst mit diesem dramatischen Ende um den verdienten Lohn brachte.
Und als nächstes geht es dann für die DFB-Elf gegen die Schweiz. Und in 2 Wochen folgt dann die Bundesliga unter besonderen Umständen.
Man muss, denke ich, kein Philosoph und auch kein Prophet sein, um deshalb die Aussage zu treffen, dass das vermutlich die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit in der Geschichte des professionellen Fußballs in Deutschland wird.
Das hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert gestern auf einer Pressekonferenz gesagt. Und damit es klappt mit dieser anspruchsvollen Spielzeit, haben gestern die Vertreter der 36 Profiklubs auf einer Mitgliederversammlung mehrere Entscheidungen getroffen. Die wahrscheinlich wichtigste: auch in der kommenden Saison gilt ein Hygienekonzept. In dem ist unter anderem geregelt, wie oft die Spieler und Betreuer getestet werden sollen. Das ist jetzt nämlich abhängig von den Infektionszahlen vor Ort. In der abgelaufenen Saison soll es übrigens laut Seifert 28.000 Tests in der ersten und zweiten Bundesliga gegeben haben. Und da in den vergangenen Wochen manche Labore in Deutschland an ihre Belastungsgrenze gestoßen sind, aufgrund der steigenden Anzahl an Tests, will die DFL jetzt auch eine Studie finanzieren, mit der Alternativen geprüft werden können. Auch an anderen wissenschaftlichen Studien will sich die DFL beteiligen. Und neu an dem Hygienekonzept ist auch, dass der Ligaverband ab sofort nur noch Verstöße gegen das Konzept bestrafen kann, die direkt den Spielbetrieb betreffen und damit nicht mehr das Fehlverhalten von Spielern in ihrem Privatleben.
Würde es einen Verstoß geben, zum Beispiel in der Kabine, oder würde es Probleme geben auf dem Trainingsgelände, die sich ganz konkret auf den Spielbetrieb und damit auch einen Verstoß gegen die Satzungsregelungen darstellen, die es nach dem heutigen Tag sind, dann kann eine DFL sanktionieren. Wenn jetzt ein Spieler zum Friseur geht, dann wäre das Aufgabe des Clubs, genauso wie wenn ein Spieler eben am Tag vor dem Spiel bis morgens um 5 auf einer Box tanzt. Ja?
Und natürlich hat sich Christian Seifert auch nochmal zu der Frage geäußert, die gerade am meisten diskutiert wird: Können Fans wieder zurück ins Stadion? Bund und Länder hatten vergangene Woche ja eigentlich beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe bis Ende Oktober dafür bundesweit einheitliche Regeln erarbeiten soll. Jetzt ist RB Leipzig aber vorgeprescht und wird in 2 Wochen zum Saisonstart 8.500 Fans ins Stadion lassen. In Sachsen ist das aufgrund der dortigen Corona-Verordnung erlaubt und das Gesundheitsamt hat das Konzept auch genehmigt. In Berlin sind auch Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Menschen erlaubt. Und das sei ein schlechtes Signal, meint Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Christian Seifert verteidigt die Entscheidung.
Natürlich kann man sich fragen, ob es jetzt genau zu dieser Zeit das falsche Zeichen ist, Menschen wieder, Zuschauer wieder zu Bundesligaspielen zuzulassen. Diese Frage ist absolut berechtigt und die muss auch gestellt werden. Vielleicht hat aber auch eine andere Perspektive ihre Berechtigung. Vielleicht wäre das nämlich ein ganz wichtiges und sogar ein sehr positives Zeichen. Ein Zeichen nämlich, dass sich Tausende von Menschen sehr wohl an Verhaltens- und Hygieneregeln halten wollen und halten können. So wie das übrigens seit Monaten Millionen von Menschen tun, und zwar jeden Tag.
Es wird aber auf jeden Fall erstmal auf einen Flickenteppich hinauslaufen, denn in Bayern werden keine Fans in den Stadien zugelassen, in NRW nur höchstens 300. Mehr lasse die Gesetzeslage nicht zu, sagen die Gesundheitsämter dort auf Deutschlandfunk-Anfrage. Kopfbälle gehören zum Fußball mit dazu, bei Erwachsenen sowieso, aber auch in Jugendmannschaften. Wie gefährlich Kopfbälle für das Gehirn sind, untersucht ein Forscherteam aus München. Es hat dafür die Gehirne von 120 Fußballleistungsspielern im Alter von 14 bis 16 Jahren untersucht. Holger Dahl über die ersten Ergebnisse.
Die Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München deckt Veränderungen der Struktur des Gehirns, Funktion und des Stoffwechsels auf. Ihre Befunde, so Studienleiterin Professor Inga Körte, weisen in dieselbe Richtung wie eine Studie der Universität Glasgow. Dort waren die Gehirne von nahezu 8000 erwachsenen britischen Profifußballern untersucht worden. Das Ergebnis: Das Risiko von Fußballern an Alzheimer-Demenz zu erkranken ist 5-mal höher als das der Gesamtbevölkerung. Nach der Veröffentlichung wurde Anfang des Jahres in Großbritannien, Schottland und Nordirland das Kopfballtraining für Kinder bis 12 Jahre verboten. Der Deutsche Fußballbund lehnt bislang Verbote wie in England oder auch den USA ab. Er empfiehlt beim Kopfballtraining bis zur D-Jugend nur mit leichten Bällen oder Plastikbällen zu arbeiten.
Informationen von Holger Dahl. Die Tour de France zeichnet sich in diesem Jahr durch ihre abwechslungsreichen Etappenprofile in der ersten Woche aus. Bergankünfte und Sprints wechseln sich ab. Gestern hat das ein Ausreißer genutzt. Heute sind dann nochmal die Sprinter dran. Holger Gerska.
Und weil Sprintertage selten sind bei der Tour 2020, dürften sich die schnellsten Männer im Feld und ihre Teams diese Chance kaum entgehen lassen. Für Emanuel Buchmann und die anderen Top-Kandidaten auf die besten Gesamtplätze wird es nach der schnellen und schweren gestrigen Etappe ein Tag zum Durchatmen, bevor es morgen in die Pyrenäen geht. Demzufolge hat Adam Yates aus Großbritannien auch gute Chancen, sein gelbes Trikot erneut erfolgreich zu verteidigen.
Von der Tour de France Holger Gerska, und bei den US Open haben Kevin Kravitz und Andreas Mies im Doppel die erste Runde überstanden.